Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Zielgröße 0. Die große Mehrheit der Unternehmen hat keine Frauen und will keine Frauen, die etwas zu sagen haben. Das zeugt ein neuer Bericht der Bundesregierung. Doch Zielgröße 0, das sei nicht mehr zeitgemäß. Unsere Gesellschaft habe sich verändert, sie ist vielfältiger und Frauen sind längst nicht mehr zu Hause, sagt etwa Wiebke Ankersen von der Allbright-Stiftung, die sich für die Frauenförderung einsetzt.
Und die Reaktion kann nicht sein, weiterhin Rekrutierungsschablone wie in den 50er Jahren zu verwenden und damit dann das Potenzial von Frauen, aber auch Ostdeutschen oder Deutschen mit Migrationshintergrund komplett links liegen zu lassen.
Über ungenutztes Potenzial mehr in dieser Sendung bis 5:30. Ein weiteres Thema in Wirtschaft und Gesellschaft, die neuen Regeln für ErntehelferInnen und wie die Fahrradbranche von der Corona-Krise profitiert. Mein Name ist Sina Fröndrich, herzlich willkommen. Erdöl gilt als der Schmierstoff für die Weltwirtschaft. Doch kann das so bleiben? Welche Alternativen gibt es? Genannt wird immer wieder Wasserstoff und die Bundesregierung hat sich nun vorgenommen, die Förderung voranzutreiben. Wasserstoff soll sich durchsetzen, doch die Herstellung ist ziemlich stromintensiv. Und das ist nur ein Problem. Über all das spreche ich jetzt mit Theo Gers, unserem Korrespondenten in Berlin. Wie will die Bundesregierung denn Wasserstoff fördern?
Also indem man erstmal den Einstieg in eine Produktion im industriellen Großmaßstab fördert, Frau Fröndrich. Zentraler Punkt der Strategie ist nämlich, bis 2030 in Deutschland Anlagen für die Elektrolyse mit einer Leistung von 5 Gigawatt zu errichten. Bis 2040 sollen es insgesamt 10 Gigawatt werden und betrieben werden diese Elektrolyseure mit erneuerbarem Strom. Das ist ganz wichtig, um eben grünen Wasserstoff herzustellen. 5 Milliarden Euro steckt der Bund in dieses Projekt. Das Geld ist auch schon da im Grunde, denn es ist Teil des letzte Woche angekündigten Corona-Konjunkturprogramms und gefördert werden eben der Bau dieser Elektrolyseure, aber auch die spätere Wasserstoffproduktion selbst, in denen zum Beispiel der Strom aus Wind und Sonne, der hierfür verbraucht wird, von Abgaben weitgehend befreit wird. Und der Sinn des Ganzen ist, Frau Fröndrich, Deutschland soll weltweit bei Wasserstofftechnologien die Nummer 1 werden und davon verspricht sich die Regierung sehr viel. Man will später Anlagen zur Wasserstoffherstellung exportieren, zum Beispiel nach Nordafrika, wo dann Solarenergie oder auch Wind preiswert genutzt werden kann. Und von dort kommt dann der Wasserstoff, den unsere Industrie braucht, um klimaneutral zu werden, zu uns zurück. Die Pläne sind da ziemlich konkret. Heute gab es ein erstes Abkommen mit Marokko. Weitere sollen folgen. Und wie konkret das Ganze ist, zeigt sich auch daran, dass für solche Kooperationen nochmal 2 Milliarden Euro bereitstehen.
Das ist also das, was die Bundesregierung jetzt sozusagen, wie sie das Thema voranbringen will. Wenn wir auf die Unternehmensseite schauen, die Chemieindustrie ist energieintensiv, die Stahlbranche auch. Da gibt es schon Versuche, mit Wasserstoff zu arbeiten. Wie weit sind denn die Unternehmen?
Also das steckt natürlich noch teilweise in den Kinderschuhen. Aber in der Tat, Sie haben es angesprochen, es geht hauptsächlich um den Einsatz von diesem grünen Wasserstoff in der Stahl-, in der Chemie-, in der Zementindustrie. Man will zum Beispiel Koks ersetzen bei der Stahlherstellung oder Erdgas in chemischen Prozessen. Und es zeichnet sich auch ab, dass die Unternehmen da wirklich sehr kreativ werden. Heute gab es schon eine Ankündigung von ThyssenKrupp, dem Stahlkonzern, und RWE. Beide wollen kooperieren. RWE will in Lingen im Emsland, wo 2022 das letzte deutsche Atomkraftwerk vom Netz geht, mit erneuerbaren Energien Wasserstoff produzieren. Der soll dann zum ThyssenKrupp-Stahlwerk nach Duisburg transportiert werden. Und dort könnte man dann rechnerisch 50.000 Tonnen klimaneutralen Stahl damit herstellen oder umgerechnet 50.000 Autos mit klimaneutralem Stahl produzieren. In trockenen Tüchern, das muss ich dazu sagen, ist das Projekt aber noch nicht. In Lingen gibt es zwar wegen des Atomkraftwerks schon genug Stromleitungen, um den Strom auch später dorthin zu bringen von den erneuerbaren Energien. Aber was fehlt, ist die Pipeline für den Wasserstoff nach Duisburg. Wenn die nicht kommt, dann ist es auch mit dem schönen Projekt schnell vorbei.
Und wie ist das mit anderen Bereichen? Wo könnte Wasserstoff noch eingesetzt werden? Luftverkehr, Autobranche?
Also im Pkw-Bereich, der taucht zwar auf in der Strategie, die heute das Kabinett verabschiedet hat, aber eher unter ferner Liefen. Im Pkw-Sektor setzt man auf Elektroautos. Das hat einen einfachen Grund. E-Autos, die grünen Strom direkt tanken, sind etwa 5 bis 6 Mal so effizient wie Autos, die man mit Strom füllen würde oder mit alternativen Kraftstoffen, die man erst mit dem Strom herstellen muss. Das heißt, das ist viel zu teuer. Aber es gibt andere Bereiche, der Luftverkehr, Schwerlastverkehr, Schifffahrt. Das sind die Sektoren im Verkehrsbereich, an die man da denkt.
Noch ganz kurz, das ist eine Strategie, es sind Ziele. Wie sind denn die Erwartungen? Kann Wasserstoff tatsächlich das Erdöl von morgen werden oder ist das eher utopisch?
Also es wird ein Mix sein, ein Teil des Energiemixes, Frau Fröndrich, der Zukunft. Das ist ganz klar. Aber wie gesagt, Beispiel Pkw-Bereich habe ich genannt. Es gibt auch Sektoren, wo dieser Einsatz von Wasserstoff viel zu teuer wäre. Aber es gibt eben Branchen, Stichwort Stahlindustrie, Stichwort Chemieindustrie, die dringend darauf angewiesen sind, CO2-freie Energieträger zu bekommen. Und da ist Wasserstoff die Alternative Nummer eins. Mhm.
Die Bundesregierung setzt auf Wasserstoff. Theo Gerz hat das für uns eingeordnet. Es ist bekannt, wer an der Spitze eines Unternehmens oder einer Behörde steht, der ist tendenziell eher weiß und männlich. Frauen führen und kontrollieren inzwischen zwar häufiger, doch ihr Anteil im höheren Management ist noch immer eher gering. Das gilt übrigens auch für Schwarze oder People of Color. Chefetagen sind selten divers besetzt. Das zeigen heute gleich zwei Untersuchungen, einmal von der Albright-Stiftung, die sich die Familienunternehmen angesehen hat, und einmal von der Bundesregierung. Frank Kapellan kennt beide.
Die neuesten Zahlen sind ernüchternd, beklagt Franziska Giffey. In den Vorständen vieler deutscher Unternehmen gibt es keine Frauen. 80% verzichten ganz auf weibliches Führungspersonal. Zwar hatten sich viele Betriebe vorgenommen, das zu ändern, die große Mehrheit aber meldet dem Ministerium nun Zielgröße 0.
Ohne politischen Druck bewegt sich gar nichts. Wir kommen mit dem Prinzip der Freiwilligkeit nicht weiter.
Dass Druck wirkt, zeigt aus Sicht der Frauenministerin das Gesetz zur Förderung von Frauen in Aufsichtsräten. Seit 4 Jahren gilt hier, börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen sind verpflichtet, mindestens 30% der Aufsichtsratsmitglieder mit Frauen zu besetzen. Derzeit beträgt der Frauenanteil insgesamt in diesen 105 Unternehmen über 35%. Ermuntert durch diesen Erfolg soll nun mit einem verschärften Gesetz die Quote flächendeckend ausgeweitet werden, unabhängig von der Börsennotierung. Zudem nimmt sich Giffey nach den Aufsichtsräten nun auch die Vorstände vor, sehr moderat, wie sie betont.
Wir haben noch nicht mal in unserem Gesetzesvorschlag eine Quote für die Vorstände vorgeschlagen, sondern lediglich eine Mindestgröße. Wir wollen, dass in den großen Vorständen mit mehr als 4 Mitgliedern mindestens eine Frau vertreten ist. Eine Frau.
Wie schwer sich insbesondere Familienunternehmen mit der Frauenförderung tun, zeigt eine aktuelle Untersuchung der gemeinnützigen Albright-Stiftung. Deichmann oder Miele gelten vielen als fortschrittlich. Beim Thema Gleichberechtigung aber sind bei Betrieben, die seit Generationen in Familienbesitz sind, große Fragezeichen zu machen. Dass es so wenige sein würden, hätten wir nicht erwartet, meint die Geschäftsführerin der Stiftung, Wiebke Ankersen, gegenüber unserem Sender. Sehr auffällig ist für sie auch der große Unterschied zu börsennotierten Unternehmen.
Börsennotierten Familienunternehmen haben einen Frauenanteil in den Geschäftsführungen von etwas über 10%. Wenn man sich die Familienunternehmen anguckt, die zu 100% in Familienbesitz sind, dann liegt der Anteil nur bei 4,8%.
In den Aufsichtsräten liegt die Frauenquote bei etwa 25%. 3 Chefinnen sind zu finden. Katrina Klaas-Mühlhäuser beim Landmaschinenhersteller Klaas, Simone Bagel-Tra bei Henkel und Bettina Würth bei der Würth-Gruppe. Das reicht nicht, meint Wiebke Ankersen.
Und die Reaktion kann nicht sein, weiterhin Rekrutierungsschablone wie in den 50er Jahren zu verwenden und damit dann das Potenzial von Frauen, aber auch Ostdeutschen oder Deutschen mit Migrationshintergrund komplett links liegen zu lassen.
Skeptisch bleibt Familienministerin Giffey mit Blick auf Überlegungen angesichts der aktuellen Rassismusdebatte über weitere Quoten nachzudenken, um beispielsweise Farbigen den Aufstieg zu erleichtern oder überhaupt erst zu ermöglichen.
Eignung, Leistung und Befähigung muss für alle gelten. Wir können sehr viel dafür tun, Menschen zu unterstützen, positive Vorbilder zu zeigen und Menschen darin bestärken, auch als Frau, auch als jemand, der vielleicht einen Migrationshintergrund hat.
Die frühere Personalchefin von Siemens, Janina Kugel, galt vielen als Paradebeispiel dafür, wie sich Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit stärken lässt. Als Vorzeigefrau wollte sie allerdings nie gelten und tabuisierte stets die Frage nach ihrer Herkunft und auf die nach ihrer Hautfarbe, antwortete sie einmal ironisch: Ich bin nicht wirklich weiß.
über fehlende Vielfalt in Chefetagen Frank Capellan. Türkische Riviera, Rotes Meer oder eine Insel vor Thailand. Das sind alles beliebte Ziele für Pauschalreisende, die allerdings zurzeit kaum erreichbar sind und noch länger nicht erreichbar sein werden. Denn die Bundesregierung hat die Reisewarnung für mehr als 160 Nicht-EU-Länder bis Ende August verlängert. Das ist wohl die schlechte Nachricht für Pauschalreisefans. Doch es gibt auch eine gute. Pauschalreisende sollen künftig besser geschützt werden, sollte der Anbieter pleite gehen, wie im Fall von Thomas Cook. Wie genau, das weiß Volker Fintermer.
Die in der Finanzkrise in Schwierigkeit geratenen Banken dürften das Vorbild für die aktuelle Entscheidung sein. Die Branche wurde damals zum Aufbau eines gemeinsam getragenen Rettungsfonds verpflichtet, um die Insolvenzrisiken möglichst ohne staatliche Hilfen auffangen zu können. Gleiches soll noch in diesem Jahr für die Reiseveranstalter gelten.
Dieser Fonds soll sich aus den Beiträgen der Reiseveranstalter finanzieren. Reiseveranstalter, die nicht über den Fonds abgesichert sind, dürfen dann auch keine Pauschalreisen mehr anbieten,
sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Die bisherige Haftungsbeschränkung von maximal 110 Millionen Euro pro Unternehmen und Geschäftsjahr soll entfallen. Damit werden auch darüber hinausgehende Schadenssummen in Zukunft abgesichert und müssen nicht mehr von den Steuerzahlern übernommen werden. Auf diese Weise wird ein umfassender Schutz der Reisenden sichergestellt, erklärte Justizministerin Christine Lambrecht, SPD. Alle Reiseanbieter sollen als Sicherheit einen Betrag in den Fonds einzahlen, dessen Höhe sich an ihrer jeweiligen Bonität bemisst. Im Fall einer Insolvenz sollen zunächst diese Rücklagen verwendet werden und im nächsten Schritt, falls nötig, Mittel aus dem gemeinsamen Branchenfonds genutzt werden, der in der Aufbauphase noch durch eine Garantie des Bundes abgesichert wird. Hinzu kommen als weitere Sicherheit Rückdeckungsversicherungen und gegebenenfalls Kreditzusagen. Auslöser der Reform ist die Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook im vergangenen Jahr, bei dem die Bundesregierung für die Schäden der Reisenden eingesprungen ist, die von der Haftungsbeschränkung nicht abgedeckt wurden. Durch die Haftungsbeschränkung wurden letztlich nur 17,5% der Schadenssumme und damit nur ein geringer Teil der insolvenzbedingten Kosten beglichen. Der Plan ist, die Reform noch vor der Wintersaison umzusetzen.
Aus Berlin war das Volker Fintermer. Kirschenrot, Spargel tot. Das ist eine alte Bauernregel, die besagt, dass Ende Juni die Spargelernte endet und dann schließt sich die Kirschernte an. Doch wer erntet die Kirschen angesichts von Reisebeschränkungen durch Corona? Für die Spargelernte gab es Regelungen für Saisonarbeitskräfte, die laufen jedoch kommende Woche aus. Was gilt danach für Einreisen und Unterbringung? Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat nun neue Regeln erläutert und Malte Hennig kennt sie.
Noch im März war die Sorge groß, dass aufgrund der geschlossenen Grenzen nicht ausreichend ErntehelferInnen zur Verfügung stehen, um insbesondere den Spargel aus den Böden zu stechen. Darum erlaubten Agrarministerin Julia Klöckner und Innenminister Horst Seehofer Anfang April mit einem Konzeptpapier die Einreise von 80.000 Saisonarbeitskräften bis Mitte Juni. Unter Auflagen. Diese laufen kommenden Montag aus. Nun hat Agrarministerin Klöckner neue Regelungen vorgestellt, wie Hilfe für die Ernte bis Ende dieses Jahres sichergestellt werden soll. Im Zuge der Grenzöffnung dürfen ab dem 16. Juni Saisonarbeitskräfte aus EU-Staaten wieder ohne Beschränkung einreisen. Das heißt, mehr als die bisher vorgesehenen 80.000 ArbeiterInnen können ins Land kommen. Für die Arbeit auf den Feldern und Höfen gelten weiterhin Hygienemaßnahmen zum Schutz vor Corona-Infektionen. 1,5 Meter Mindestabstand, Arbeiten in festen Teams, ohne direkten Kontakt zwischen einzelnen Teams und im Falle einer Erkrankung die Isolation des gesamten Teams. Diese Maßnahmen sollen von den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen sichergestellt werden.
Nach wie vor hat der bestmögliche Gesundheits- und Infektionsschutz aller Beteiligten für uns Priorität. Nur so kann auch ein verantwortungsvolles Wirtschaften in Zeiten der Pandemie möglich sein. Und dass unsere Bauern weiter säen und ernten können, das ist im Sinne von uns allen,
betont Agrarministerin Julia Klöckner. Ganz neu sind die Hygieneregelungen nicht. Auch im Papier vom März wurden zahlreiche Hygienemaßnahmen festgelegt. Im Anschluss gab es jedoch immer wieder Berichte, dass es besonders in den Unterkünften der ArbeiterInnen unmöglich sei, die Hygienevorgaben einzuhalten. Nun passt das neue Papier die Regelungen an den zurzeit geltenden Corona-Arbeitsschutzstandard an. Die Daten der Arbeitskräfte beispielsweise sollen zur besseren Nachverfolgbarkeit von Kontakten detaillierter erfasst werden. Für Landwirte und Landwirtinnen sind die HelferInnen zweifelsohne eine Entlastung. Im vergangenen Jahr arbeiteten fast 300.000 SaisonarbeiterInnen in Deutschland. Der Bedarf ist groß. Bis Anfang Juni dieses Jahres kam jedoch nur knapp die Hälfte der bis dato erlaubten 80.000 Helferinnen und Helfer ins Land. Joachim Ruckwied, Präsident des Bauernverbands, begrüßt daher die Maßnahmen der Politik.
Die seitherige Regelung war enorm wichtig, um die Versorgung unserer Bevölkerung mit heimischen, hochwertigen Lebensmitteln zu gewährleisten. Auch zukünftig haben Infektions- und Arbeitsschutzmaßnahmen höchste Priorität in unseren Betrieben. Das heißt, Hygiene- und Abstandsregeln sind weiterhin strikt einzuhalten.
Es ist also zu hoffen, dass dieses Jahr nach dem Spargel auch genügend Kirschen und Karotten auf den Tellern landen. Geerntet unter akzeptablen Bedingungen.
Die Bundesregierung lockert die Einreiseregelungen für ErntehelferInnen, Malte Hennig berichtete. Mit Maske im Bus oder in der Bahn, das gefällt nicht jedem. Und wer kann, der nutzt in diesen Zeiten lieber das Auto oder auch das Fahrrad. Tatsächlich wird das Rad gerade beliebter und das liegt auch am Inlandstourismus. Statt Strand auf Mallorca wird geradelt, etwa entlang der Ruhr oder der Havel. Die Branche wächst, doch sie kommt auch an ihre Grenzen, wie Thomas Wagner berichtet.
Es boomt in der Fahrradbranche. Beispiel das Unternehmen HP Velotechnik in Kriftel im Taunus. Unternehmenssprecher Alexander Kraft.
Jetzt haben wir zuletzt die beste Woche aller Zeiten gesehen. Dazu muss man sagen, wir sind natürlich extrem als Manufaktur sehr, sehr direkt am Markt. Im Moment sind wir sehr, sehr glücklich über das passiert. Das geht also in Richtung 140% oder sowas. Das ist also sehr, sehr, sehr ordentlich.
Und so sieht es Land auf, Land ab in der Fahrradbranche überall aus. Händler und Hersteller melden bis zu 40% gestiegene Verkaufs- und Produktionszahlen. Der Grund, viele Verkehrsteilnehmer, so hieß es heute in der digitalen Branchenpressekonferenz, trauen sich nicht mehr in öffentliche Verkehrsmittel und steigen aufs Fahrrad um. Andere wiederum scheuen Auslandsreisen und kaufen Fahrräder für den Radlerurlaub auf heimischen Radwegen. Die Branche boomt. Doch das
heißt auf der anderen Seite auch, wir sind bei Lieferzeiten im Moment, die Richtung 2 Monate gehen. Was wir eigentlich nicht so wollen, aber das ist im Moment nicht zu ändern, um es so zu sagen. Unser Einkauf ist im Moment gerade auf Hochtouren am Rotieren.
Und dies nicht nur, weil die Hersteller mehr Teile für die mehr bestellten Fahrräder benötigen. Gerade der Markt für manche Teile bricht einfach weg. Manche Lieferketten sind unterbrochen oder drohen, als Folge der Corona-Pandemie unterbrochen zu werden. Jörg Büsse ist Geschäftsführer der Balco GmbH, einem Marketingverband für rund 700 Fahrradhändler in Deutschland.
Es fängt schon bei den Rohstoffen an. Wir wissen mittlerweile, dass das ein oder andere Schloss in China nicht mehr produziert werden kann, weil der Stahl nicht geliefert wird. Das geht natürlich über die Fahrradrahmen weiter, die maßgeblich ja auch in Südostasien produziert werden. Also die Lieferkette ist nachhaltig im Moment beeinträchtigt, weil sie eben schon teilweise bei der Rohstoffversorgung in Stocken gerät.
Gleichwohl sind sich die Fachleute einig, im Laufe dieses Corona-Jahres werden erheblich mehr Radlerinnen und Radler mit ihren Fahrrädern deutschlandweit unterwegs sein. Nach Angaben des Zweirad-Industrieverbandes waren in den Jahren vor Corona 76 Millionen Fahrräder in Betrieb. Diese Zahl werde sich nun, sagen die Experten heute, deutlich erhöhen. Das Problem dabei ist nur, die Radweginfrastruktur wächst nicht im selben Tempo mit. Hier habe vor allem Berlin vorbildlich gehandelt. Dort sei der Bau längst geplanter Radwege während der Corona-Krise zeitlich vorgezogen worden. Doch so Burkhard Storck, Geschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, was den Berlinern recht ist, könne den Radlern im Rest der Republik eigentlich nur billig sein.
Wir haben in vielen Städten mehr Radverkehr, wir haben ausreichend Geld. Es muss jetzt darum gehen, dass auch andere Städte schnell sich ihr Netz angucken und sagen, wo haben wir Stücke, die besonders schwierig sind, wo es besonders unangenehm ist, wo besonders viele Unfälle sind. Und da können diese Städte, auch wenn die härtesten Corona-Maßnahmen längst vorbei sind, jetzt schnell ihre Netze vervollständigen oder Stücke aus dem Netz.
Um Platz zu schaffen für viel mehr Radler als bisher, als Folge der Corona-Krise.
Die Fahrradbranche boomt, ein Profiteur der Corona-Krise. Schauen wir auf die andere Seite, auf Haushalte und Unternehmen, die die Beschränkungen infolge der Corona-Pandemie deutlich spüren, mit Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, mit null Aufträgen. Es handle sich um die schlimmste Gesundheits- und Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, meint die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die OECD. Die deutsche Wirtschaft könnte demnach bis zu 8,8% schrumpfen. Wie sollte die Bundesregierung, wie sollten andere Staaten damit umgehen und darauf reagieren? Die Vorschläge der OECD kennt Mischa Erhardt.
Zunächst stellt die OECD ziemlich nüchtern fest, dass Aussagen über die künftige Entwicklung der Wirtschaft nur schwer zu treffen sind.
Wir waren noch nie mit solchen Unsicherheiten konfrontiert. Und da können wir auch nicht wie gewohnt unsere Prognosen erstellen,
sagt die stellvertretende Direktorin in der OECD-Wirtschaftsabteilung Isabel Koske. In einigen Wirtschaftszweigen werde es vermutlich schneller zu Verbesserungen kommen. In anderen, wie etwa dem Tourismus, wird die Krise länger andauern.
Die Erholung wird langsam und ungewiss sein. Der Ausgangspunkt unserer Szenarien ist bereits enorm niedrig und der Aufschwung wird uns nur schwer dahin zurückbringen, wo wir 2019 noch waren.
Vor allem im Fall einer möglichen zweiten Infektionswelle sind die Perspektiven düster. Dann nämlich rechnet die OECD damit, dass die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr gering wachsen wird und damit den für dieses Jahr mit knapp 9% geschätzten Einbruch kaum wird ausgleichen können. Jedenfalls aber gehen die Volkswirte der OECD davon aus, dass Konjunkturprogramme wie in Deutschland durchaus helfen werden, dass die Konjunktur wieder an Fahrt gewinnt.
Auch das ist das größte Konjunkturpaket, was wir jemals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland auf den Weg gebracht haben,
sagt der Ökonom Philipp Steinberg aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Allerdings entstehe damit auch das Problem, dass reichere Staaten wie Deutschland damit im Vorteil sind gegenüber ärmeren Staaten, vor allem im Süden Europas.
Und dies birgt natürlich das Risiko, dass sich bereits bestehende Ungleichgewichte zwischen den Mitgliedstaaten der Eurozone und der Europäischen Union weiter vertiefen werden,
sagt Isabel Koske. Daher begrüßen die Volkswirte der OECD, wie auch der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, Gabriel Felbermayr, grundsätzlich den Vorschlag der EU-Kommission, auch auf europäischer Ebene ein massives Konjunkturprogramm in Gang zu setzen. Dabei komme es allerdings darauf an, dass das Geld sinnvoll eingesetzt werde und in konkrete Projekte fließe, etwa in gemeinsame europäische öffentliche Güter wie Infrastrukturmaßnahmen oder eine europäische Bildungsinitiative, meint Felbermayr.
Und das liegt dann auch an Berlin und Paris und an der Europäischen Kommission, hier einfach schnell, wir haben wenig Zeit, es ist alles nicht so leicht, aber hier schnell konkret zu werden, damit es Projekte werden, die europäisch Sinn machen.
Ein möglichst rascher Aufschwung in allen Ländern Europas würde vor allem auch der exportorientierten deutschen Wirtschaft helfen, meint die OECD. Erst gestern hatten die Statistiker für den Monat April einen Einbruch der deutschen Exporte um fast ein Drittel festgestellt.
Ein negativer Ausblick für die Weltwirtschaft. Mischa Erhardt über die Erwartungen der OECD. Und wir schauen jetzt auf den Börsentag mit Claudia Werle. Diese trüben Aussichten, Frau Werle, wirken die sich auf den Leitindex DAX aus?
Zu Beginn hat der DAX noch versucht, einen Teil auch der gestrigen Verluste, die wir ja gesehen haben, wieder wettzumachen, aber das war nicht von langer Dauer. Der DAX steht jetzt 0,4% im Minus bei 12.574 Punkten. Dieser negative Konjunkturausblick ist das eine. Möglicherweise gießt die US-Notenbank heute Abend noch Öl ins Feuer. Nach Börsenschluss werden die Notenbanker bekannt geben, wie der künftige Kurs in Sachen Geldpolitik aussehen wird. Möglicherweise gibt es ja auch da neue Prognosen in Sachen Konjunkturentwicklungen. Maßnahmen zu ergreifen, die Ausbreitung der Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen, ist das eine. Aber die Weichen wirklich so zu stellen, dass man mit den Folgen auch auf lange Sicht hin umgehen kann, das ist noch etwas ganz anderes.
Schauen wir auf die Reisewarnungen für Nicht-EU-Länder. Die werden verlängert. Wie reagiert die Reisebranche darauf?
Die Lufthansa gehört zu den großen Verlierern im DAX. Die Aktien 7% im Minus. Und selbst wenn Reisewarnungen wieder aufgehoben werden, so bedeutet das ja nicht, dass man von heute auf morgen auf Normalbetrieb umschalten kann. Mehr noch, selbst wenn es die Möglichkeiten wieder gibt, zu reisen, wieder in ein Flugzeug zu steigen, so ist es noch längst keine ausgemachte Sache, dass die Leute auch wirklich Lust haben, dicht an dicht über Stunden hinweg im Flugzeug zu sitzen. Für die Fluggesellschaften bedeutet das Einnahmeausfälle in großem Stil. Auch TUI-Aktien geben heute deutlich nach. Es gibt ja nicht nur Reisewarnungen, es gibt beispielsweise ja auch ganz explizite Warnungen von Kreuzfahrten, solle man absehen.
Der Autozulieferer Continental wird wohl auch betriebsbedingt kündigen. Wie kommt das an?
Aktien von Continental sind fast 4% im Minus. Continental hatte ja schon vor Ausbruch der Pandemie große Probleme es werden jetzt für das zweite Quartal rote Zahlen erwartet. Probleme hat auch der Autozulieferer ZF in Friedrichshafen. Der wird zu einer Millionenstrafe verurteilt. Da geht es um eine fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht.
Schauen wir auf die Commerzbank. Der Großaktionär Cerberus setzt die Führungsspitze unter Druck. Wie genau?
Cerberus will einen Platz im Aufsichtsrat bzw. zwei Plätze im Aufsichtsrat, um technologische Maßnahmen besser umzusetzen. Es wird ein Kurswechsel gefordert und Cerberus geht das alles nicht schnell genug. Die Aktien von fast 1% im Minus.
Dann schauen wir noch auf Euro-Anleihen und auf den Goldpreis.
Der Euro 1,1350 $, die Umlaufrendite von minus 0,33 auf minus 0,32% gestiegen und die Feinunze Gold wird mit $1,721,07 gehandelt.
Und das war Claudia Werle, die für uns den Börsentag im Blick hatte. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier folgen die Nachrichten um 5:30 und anschließend geht es dann weiter mit Kultur heute und meinem Kollegen Stefan Keudorf. Mein Name ist Sina Fröndrich, ich verabschiede mich. Tschüss.